People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht.
Heute Nis Paulsen mit seinen marketingbasierten Anregungen für nachhaltige Personalarbeit. Und damit hallo zusammen, hallo Nis.
Hi Lukas, freue mich da zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch, dass du heute da bist. Lass uns vielleicht ganz kurz noch mal ein bisschen über deine Person zu sprechen kommen. Du bist seit Dezember 2023 Head of Marketing bei HepSolar und bringst dort mit voller Leidenschaft unter anderem deine Skills im Bereich Marketing und Leadership ein. Primäres Ziel, wenn ich das richtig verstanden habe, von dir und deinem Team ist es ja, Strategien zu entwickeln und umzusetzen, um einerseits Kontakte für Flächen- und Firmendächer in Deutschland zu generieren, sowie potenzielle neue InteressentInnen für eure Investmentmöglichkeiten bei HepSolar. Das klingt komplex. Du kannst es wahrscheinlich viel leichter erklären.
Ja, vielen Dank für die gute, kurze Zusammenfassung. Also, wir sind global aktiv bei HepSolar. Und in Deutschland haben wir aber erstmal, wie du schon gut zusammengefasst hast, die Ziele, dass wir Kontakte einsammeln möchten für große Dächer. Also sprich, wo wir Aufdachanlagen drauf bauen können. Alles so größer, 2.000, 3.000 Quadratmeter, schon sehr groß. Und das sind meistens Firmenbesitzer, die auch aus dem produzierenden Gewerbe kommen. Irgendwas mit Kältetechnik, etwas, was auf jeden Fall viel Strom verbraucht. Dann lohnt sich das auch wirklich. Und dann aber natürlich auch die Kontakte und die Leads für Freiflächen einsammeln. Das können Bauern sein mit großen Ländereien oder Bauern, die Agri-PV machen wollen. Also Agri-Photovoltaik, das bedeutet, dass man einen Solarpark auf dem Feld baut, aber darunter zum Beispiel vielleicht noch Schafe weiterhin gezüchtet werden können oder weiterhin grasen können. Dann die Investmentseite bei uns ist auf jeden Fall der Bereich der Retail-Anleger, der semiprofessionellen und professionellen Anleger, aber auch institutionellen Anleger. Und für die haben wir unterschiedliche Finanzvehikel, sprich Fonds. Und ja, das sind dann auch im Grunde die entsprechenden ausgerichteten Fonds, die dann diese Art Anleger ansprechen.
Das heißt, kurz zusammengefasst, ihr seid sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich unterwegs?
Ja, das ist korrekt. Wir sind global mit dem Investmentbereich nur in Deutschland aktiv. Der Rest mit den Projekten, also quasi der gesamte Bau von der Projektierung, der Entwicklung, der Bau an sich, und dann natürlich die Operations und auch die Service und Wartung, das machen wir weltweit. Und ja, in Deutschland haben wir aber auch noch das Investmentthema, da wir aber auch in Deutschland BaFin reguliert sind, haben wir hier einen großen Bereich und auch viele Leute, die daran arbeiten.
Für ein vollständiges Bild vielleicht noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu HepSolar.
Also, wir sind aktuell in Nordamerika unterwegs, in Kanada, in den USA. Wir haben in den USA 2 Büros, in Kanada 1 Büro. Wir haben in Europa aktuell in Deutschland 2 Büros. Wir sind in Hamburg und in Gücklingen, nicht weit von hier, eine halbe Stunde von hier aktiv. Und in Japan haben wir auch 2 Büros. Wir sind aber darüber hinaus noch gerade dabei, ein paar andere Märkte zu erschließen. Früher waren wir auch mal in England aktiv. Wir sind rund um 200 bis 250 Mitarbeiter. Seit 15 Jahren gibt es die Firma. Sie wurde von Christian Hamann und Thorsten Eitle gegründet damals. Das ist quasi das H und das E in HEP. Und es heißt so viel wie Hamann, Eitle und Partner.
Partner seid ihr auch, unter anderem von Bundesliga-Vereinen. Ihr seid am Ärmel sowohl zu sehen vom VfB Stuttgart als auch bei der TSG Hoffenheim. Also ihr seid da definitiv erstklassig aufgestellt. Dein Herz fußballtechnisch schlägt ja primär für den HSV. Da schlagen wir jetzt auch gleich die Brücke zu dir. Was gibt es denn privat über dich zu sagen, außer dass du 37 bist und derzeit in Hamburg wohnst?
Ich wohne derzeit in Hamburg, aber auch schon seit über 12 Jahren. Davor war ich tatsächlich knapp über 5 Jahre im Ausland, ein paar kleineren Erweiterungen, also zwischen 5 und 6 Jahre. Und komme gebürtig aber oben von der Küste aus Nordfriesland. Das heißt, privat bin ich tatsächlich ein Junge von der Küste und bin aber unglaublich happy auch in Hamburg. Ich wohne in Hamburg, bin aber tatsächlich jetzt auch gerne hier unten. Und ja, habe unglaublich viel Motivation, Leidenschaft für den Bereich Marketing vor geraumer Zeit, vor über 12 Jahren, angefangen zu investieren und auch so erfahren, so was sind die unterschiedlichen Facetten. Und das ist über die Jahre ist tatsächlich auch gewachsen. Also man fängt ja nicht an und kennt sofort alles, sondern am Anfang guckst du mal, was könnte ich irgendwie machen. Mein Studium war jetzt ein Bachelor of Property Economics, also der klassische Immobilienwirt. Ich habe nach dem 5. Semester bei 8 Regelsemestern, habe ich gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. Es war so ein bisschen damals noch so angestaubt, das ist ja schon über 10 Jahre her und nicht so digital. Ich war irgendwie immer schon ein Computerkind. Und wollte mehr in dem Bereich gehen und habe mich dann nach meinem Studium direkt aus Australien in Deutschland bei einer Marketingagentur beworben und bin dort als Trainee reingekommen Und habe dann ja im Grunde Blut geleckt. Und ab da unterschiedlichste Stationen gehabt. Ich war in der Startup-Welt unterwegs, ich war Unternehmensseite, ich war in Agenturen, ich war Freelancer. Und war jetzt aber auch als letztes vorher, bevor meine jetzigen Station, in einer Agentur, die für ein Global Corporate zuständig ist. Ja, der Bereich Marketing hat sich über die letzten 12 Jahre bei mir auf jeden Fall durchgezogen.
Du hast gesagt, du bist ein Computerkind, aber definitiv nicht nur ein Computerkind. Ich weiß, du spielst auch begeistert Tennis, Fußball haben wir auch schon gestreift und du hast auch eine Leidenschaft für ein bisschen außergewöhnliche Sportarten. So haben wir uns ja auch kennengelernt beim Soccer Golf Business Cup, also quasi bei der Disziplin Fußballgolf zu spielen. Man spielt für alle, die es nicht kennen, einfach ja auf golfähnlichen Plätzen mit einem Fußball in entsprechend große Löcher. So haben wir uns kennengelernt und ja, die Begegnung war für uns beide dann im besten Sinne vom Anspruch Hep Solars so nachhaltig, dass wir gesagt haben, komm, lass mal Podcast machen.
Ja, ich bin irgendwie sehr umtriebig gewesen in der gesamten Zeit, habe aber irgendwie immer Interesse an Sport gehabt. Ich habe über 15 Jahre Volleyball gespielt, Beach und Halle, das auch in Australien für die Unimannschaft. Ich spiele ab und zu mal Golf, bin mal gesegelt, bin tatsächlich in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv gewesen. Ich habe mal Basketball ausprobiert, ich habe viel Tischtennis gespielt. Die ganzen Kneipensport liegt mir jetzt eigentlich auch. Also vom Kickern bis hin zu Darts. Also was macht mir aber unglaublich viel Spaß. Und dieses Soccer-Golf war für mich neu und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Das hatte dann noch dazu so einen Business-Charakter. Ja, und so haben wir uns da kennengelernt und hat sofort gefruchtet und hat sofort Spaß gemacht.
Und die Neugierde für Themen, für sportliche Disziplinen, auch das scheint etwas zu sein, was dich ausmacht. Wie kam es, dass du bei einem HR, bei einem HR-Podcast direkt dabei warst, wenn dein ganzes Leben eigentlich, sagen wir mal, die letzten 12 Jahre vor allem durch Marketing geprägt war?
Wir haben uns viel ausgetauscht, beziehungsweise die kurze Zeit, die wir hatten. Und ich glaube, dass es viele Parallelen gibt. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass wir das einfach mal ausprobieren und das jetzt so als Experiment nehmen. Ich glaube, dass wir etwas für die Hörer erzählen können, was sie vielleicht auch weiterbringt, was so ein bisschen den Horizont öffnet. Für mich ist es einfach total interessant zu gucken, worauf schaut HR, worauf schaut insbesondere auch das Recruiting, weil das sind so ein bisschen die Punkte oder die Analogien, die ich mache. Das heißt, wir im Marketing haben eine Zielgruppe, HR-Bereich oder im Recruiting hat man eine Zielgruppe. Wie kommuniziert man mit denen? Was sollte man machen? Wo findet man sie? Wie holt man sie ab? Was für Emotionen sind involviert? Wie ist die gesamte Journey? Daher dachte ich auf jeden Fall, das sind Parallelen. Lass uns reden.
Und experimentieren, auch das war ja gerade ein Wort, was du gebracht hast. Test and Learn ist auch ein Ansatz, den du verfolgst.
Ja, Test and Learn ist unglaublich wichtig. Wenn man nicht ausprobiert und immer wieder ausprobiert und versucht weiterzukommen, dann wird man ja auch nicht besser. Man kann einen Plan machen und sagen, ich investiere jetzt 1.000 Euro in diese Kampagne. Und in den meisten Fällen ist es dann so, man hat es ausprobiert, es hat nicht geklappt. Und dann stellen wir es wieder ein. Und schon ist der Stempel auf der Plattform, klappt nicht, geht nicht, das machen wir nie wieder. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, man muss tatsächlich sogenannte Test-and-Learns machen, also Test-and-Learn-Cases aufbereiten, kleine Budgets verwenden und immer wieder Sachen anpassen, kleine Sachen anpassen und daraus lernen und besser werden und gucken, was funktioniert wirklich. Wenn am Anfang an eine Kampagne direkt geklappt hat, super Ergebnisse hat, dann war es meistens Glück. Entweder hat man schon so viel Erfahrungswerte, dass man es einfach sagen kann und weiß, ich weiß, wie es funktioniert. Aber wenn wir ehrlich sind, die meisten fangen auf einer neuen Plattform eine Kampagne an und wissen erstmal gar nicht, wie es funktioniert. Und die meisten Kampagnen werden dann durchschnittliche Ergebnisse fahren. Deswegen viel ausprobieren, Test-and-Learn-Cases aufbauen, nicht immer sofort alles wieder grundlegend ändern, sondern kleine Budgets, Schnellboote ausprobieren und dann immer wieder Dinge anpassen und da schauen, was können wir verändern und was bringt am Ende des Tages Erfolg.
Und Erfolg ist ja vor allem dann vorhanden bei beiden, beim Marketing und HR, wenn die Zielgruppe erreicht wird. Ja. Ein Learning, was du auch ganz stark eben abgeleitet hast. Und ein Konstrukt, was du da auch ausprägst, ist auch Kommunikationsmut. Was hat es damit auf sich?
Ja, Kommunikationsmut ist unglaublich wichtig, meiner Meinung nach, weil wir werden ja jeden Tag von so vielen Werbebotschaften beeinflusst. Also über 10.000 Werbebotschaften im Durchschnitt, hat, glaube ich, war vor einiger Zeit mal eine Statistik. Das ist ja von bis. Das fängt ja morgens schon an, das erste Mal, wenn man das Handy in die Hand nimmt, irgendein Nachrichtenportal aufmacht, da sind dann schon die ersten 100. Dann geht es weiter auf Instagram, dann geht es weiter beim Fernseher, dann geht es weiter bei anderen Websites, mit denen man ja auch, oder dann geht es weiter mit dem Browser, sei es Google, sei es irgendein Nachrichtenportal oder eine Desktop-Seite. Wir werden überall mit Werbebotschaften natürlich konfrontiert. Das heißt, wenn wir ein bisschen mutiger wären, um aus dieser breiten Masse herauszustechen, wäre es auf jeden Fall wichtig. Und ich denke, mit dem Ausdruck Kommunikationsmut will ich einfach dahin, dass die Leute sich mehr vorstellen, was ist, wenn es richtig gut wird. Lass uns mal was wagen, lass uns mal was Neues machen, lass uns mal out of the box denken und lass uns mal tatsächlich einfach was versuchen, was nicht die Norm ist, nicht immer nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern vielleicht mal auf die Emotionen gehen und die Leute anders ansprechen. Dahingehend ist das einfach ein Thema, was ich extrem wichtig finde und einen guten Begriff finde tatsächlich. Macht mir Spaß, damit zu arbeiten.
Parallele Arbeitgebermarke, Unternehmensmarke. Bestenfalls geht es Hand in Hand. Emotion hast du gestreift. Wie gelingt es denn, du sprichst in dem Zusammenhang ja auch gerne von der Journey, so eine Emotion entlang der Customer- oder Employee-Journey dann eben auch aufrechtzuerhalten?
Ja, also wenn wir uns natürlich angucken, wir haben eine Marke, die wir im Marketing ausbilden und mit der wir ja auch die Kunden vertraut machen möchten. Die soll für etwas stehen, die soll bestimmte Werte rüberbringen. Und dann haben wir auch eine Arbeitgebermarke. Die muss entsprechende Werte vermitteln, die muss Kultur vermitteln, die muss den Geist und den Spirit der Company im besten Fall schnell runtergebrochen haben, dass die Leute halt wissen, was ist meine Stelle, was ist mein Team, was ist das für ein Unternehmen, was macht das Unternehmen, was ist das für eine Kultur, wo arbeite ich, wie arbeite ich. Und das auf den Punkt zu bringen mit gewissen Emotionen, finde ich so wichtig. Also wir haben ja entlang der Bewerberreise, also die geht vorne los mit dem ersten Touchpoint von einem Bewerber. Entweder sieht er eine Anzeige oder er sucht natürlich aktiv, dann hat er unterschiedliche Eintrittspunkte. Aber danach hat er vom Schreiben der Bewerbung dann das Zuschicken der Bewerbung, dann bekommt er eine Antwort. Das ist ein Touchpoint, auch der sollte total positiv aufgeladen sein. Und da bin ich total froh, dass wir im Team Leute haben, die es echt schaffen, diese positive Kommunikation aufrechtzuerhalten und das auch bewusst machen. Und dann weitergehend natürlich, wenn wir sie dann auch einladen zu Gesprächen, dass wir es auch weiterhin schaffen zu transportieren und ein positives Erlebnis zu schaffen. Also eine tatsächlich analog des Marketings einer Customer Journey, dass man quasi eine Bewerberreise, eine Bewerber Journey hat und jeden Touchpoint analysiert, sich den bewusst macht und versucht, ihn anzupassen, wenn er nicht sowieso schon gut ist, und aber das auch Minimum tatsächlich betrachtet bis hin zum Onboarding, weil wenn man sich das anschaut, bis man wirklich das Onboarding hinter sich hat, ist man ja eigentlich noch die Person, die von außen reinkommt, und denke, das ist wichtig, dass man darauf achtet. Ich würde es jetzt mal bis zum Onboarding einfach abgrenzen, weil ab da ist man dann ja quasi im normalen Setting aktiv, wo man dann von HR auch ganz normal vertraut gemacht wird mit dem Unternehmen.
Du hast die Touchpoints angesprochen. Ein erster Touchpoint ist ja häufig die Stellenanzeige. Und ich finde, da sieht man häufig relativ wenig Parallelen im Verständnis zwischen HR und Marketing. Lass uns den Laufschuh nehmen. Wir haben direkt eine Emotion. Wir haben ein Gefühl, wie sich's anfühlt, wenn wir den Schuh letztlich tragen, weil es einfach sehr bildlastig, meistens irgendwie ja sehr dynamisch daherkommt. Und dann haben wir eine Stellenanzeige im Bereich HR, eine Textbüste. Warum ist das aus deiner Sicht so?
Ja, das ist ja leider immer noch so. Wir haben eine riesen Entscheidung vor uns als Bewerber, eine Lebensentscheidung, und dafür brauchen wir einfach sehr, sehr viele Informationen, um diese Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung ist so wichtig, weil wir auch so viel Zeit mit dem Job verbringen. Deswegen muss man ja auch sehr viel Informationen in ein kleines Fenster reinpressen. Denke aber, wie du schon gesagt hast, dass mehr Emotionen rüberkommen sollten, genauso wie bei einem Kauf von einem Fußballschuh. Wenn wir es schaffen, wie ich eingangs gesagt habe, die Reise des Bewerbers zu begleiten, und am Anfang steht schon direkt Emotion und man schafft es, am Anfang eine Bindung aufzubauen, hat man, glaube ich, schon direkt eine bessere Chance, den Bewerber auch zu überzeugen, weil es wird positiv aufgeladen. Das heißt, am Anfang, wenn wir es schaffen, sofort den Spirit vom Team, so die Kultur von dem Unternehmen und spannende Aufgaben zu verbildlichen und eine Bildsprache zu schaffen, die das Ganze, die Essenz aus dem Ganzen wirklich darbietet, dann haben wir hier eine wirklich, wirklich gute Chance. Und ich denke, das wäre mal was Neues, was man ausprobieren sollte, wo man dann schaut, okay, vielleicht überlegt man sich gewisse Anzeigen, gewisse Ads, die man dann vielleicht mal programmatisch ausprobiert, wo man dann auch schaut, kontextuell, wo können wir sie ausspielen. Wir haben ja so viele verschiedene Disziplinen, die unterschiedlich ticken. Wenn wir jetzt Entwickler uns angucken würden, wenn wir uns Leute aus der Buchhaltung anschauen würden oder aus dem Bereich Marketing oder Ingenieure, das sind so unterschiedliche Leute teilweise und die ticken alle anders, die sind auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs. Das heißt, wenn wir die kontextuell ansprechen wollen würden, weil irgendwann wird ja auch mal, die Cookies werden ja auch irgendwann eingestellt, also das ist ja das Ende der Cookies, ist eingeläutet, werden tatsächlich von Google immer wieder nach hinten verschoben. Aber es ist so, dass man dann kontextuell targeten sollte und sich mal anschaut, wo finde ich einen Ingenieur, wo finde ich einen Entwickler. Wahrscheinlich findet man den auf Heise, auf sonstigen Foren, vielleicht bei Reddit, dass man einfach dort kreativ wird und man dort eventuell schon eine Nachricht platziert, einen Einstieg platziert, der emotional aufgeladen ist, der die Person sofort anspricht. Das heißt, die Zielgruppe wirklich mit Kommunikation effektiv anzusprechen und dann die Emotionen mal wirklich spielen lassen sollte und ausprobieren lassen sollte via Test and Learn. Und so bekommen wir dann schon so ein bisschen die Parallelen vom Marketing hin zu HR und dem Recruiting.
Du hast gerade ja auch dein Team gelobt, hast gesagt, dass es euch gut gelingt, diese Emotionen aufrechtzuerhalten, auch entlang der gesamten Journey und entlang der Touchpoints. Welche Tipps hast du, um genau das zu erreichen?
Also ich würde tatsächlich am Anfang erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Gucken, wie sehen unsere Portale aus? Wo finden uns die Leute? Was finden die Leute über uns? Einfach mal die Firma selber googeln, wirklich sich mal selber aus Bewerbersicht betrachten. Viele Leute, die ja auch schon lange im Unternehmen sind, die haben das wahrscheinlich nicht mehr so oft gemacht oder machen das auch nicht mehr so oft. Und wenn man neue Bewerber reinbekommt, beziehungsweise neue Kandidaten starten, dann haben die ja auch oft mal Input, hey, hier ist noch das irgendwie mal gewesen und das ist doch gar nicht mehr aktuell. Aber wenn man das vielleicht selber regelmäßig machen würde mit dieser Bestandsaufnahme, dann hilft man damit schon, weil einfach die Außendarstellung kann man immer optimieren. Und wenn man die Außendarstellung quasi up-to-date hält, dass man sich anschaut, wo finden uns die Leute, was sind die ersten Berührungspunkte und sind all diese Berührungspunkte tendenziell gut organisiert. Das kann auch ein Bewertungsportal sein, also ein Kununu, Glassdoor, auch die für uns natürlich, wir sind global unterwegs, sind auch andere Portale relevant. Dann Xing, LinkedIn, was steht dort, was findet man dort? Dass man sich wirklich anschaut, wie findet uns ein Bewerber, wenn wir uns selber googeln, Karriere, wie sind die Bewertungen, passt das alles zusammen? Dahingehend finde ich das extrem wichtig, dass man das analysiert und dort die Bestandsaufnahme macht, das angeht und sich einfach in den Bewerber hineinversetzt und sich überlegt, würde ich mich da selber tatsächlich, versucht natürlich irgendwie objektiv das Ganze zu machen, würde ich mich da wirklich bewerben? Dann glaube ich schon, dass man da hinguckt, wo es weh tut teilweise. Und das muss man optimieren, weil wir konkurrieren ja alle im Grunde um die gleichen Talente und wir wollen alle tolle Mitarbeiter haben und das erreichst du ja nur, indem du dann die Außendarstellung und die Kontaktpunkte optimierst und so optimal ja auch die Leute anziehst und eine Bindung aufbaust.
Alle Unternehmen wollen tolle Mitarbeiter. Du bist für HEPSOLAR so ein toller Mitarbeiter, aber jetzt selber auch noch gar nicht so lange dabei. Dezember 2023, also noch kein Jahr. Was hat dich damals überzeugt? Wie war eigentlich auch deine Reise? Weil wir haben jetzt so viel auch allgemein über Bewerber gesprochen, aber du hast ja auch das Unternehmen gegoogelt haben. Was hat dich da überzeugt? Wie war da so dein persönlicher Werdegang zu HEPSOLAR?
Ich habe ja schon gesagt, dass ich direkt davor in einer Agentur war, die für den Global Corporate aktiv war und davor war ich Freelancer. Im Freelancer-Dasein, ich hole kurz ein bisschen weiter aus, im Freelancer-Dasein bin ich tatsächlich während Corona einsam geworden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich arbeite unglaublich gerne mit Menschen.
Gut, dass wir heute hier zu zweit sind, oder?
Gut, dass wir hier zu zweit sind. Und das macht mir so viel Spaß. Und das in Kombination mit Marketing, Technologie, Zahlen, ist einfach das, was mich auch antreibt und unglaublich motiviert. Wenn ich jetzt meine eigene Reise angucke und dann schaue, wie hat es mich zu HEP verschlagen, das hat tatsächlich gepasst. Also ich wurde angesprochen, wurde wirklich aktiv angesprochen. Ich war jetzt zu dem Zeitpunkt nicht auf der Suche, sondern ich habe einfach eine direkte Nachricht bekommen, einen charmanten Touchpoint gehabt und gedacht, okay, das scheint ein Unternehmen zu sein. Zwar erstmal aus Baden-Württemberg,
habe ich gedacht. Schon mal gut?
Schon mal gut. Ich wohne in Hamburg, da ist ein Unternehmen in Baden-Württemberg.
Die
haben eine spannende Stelle. Es ist für mich ein Bereich gewesen, den ich erkannte, aber es war ja nicht nur das Marketing. Ich habe einen Schwerpunkt digitales Marketing eher gehabt, hatte auch viele, viele Touchpoints mit anderen Bereichen des Marketings. Aber da kam tatsächlich nochmal Sponsoring dazu. Der Bereich Sponsoring, unglaublich spannend, weil wir die TSG Hoffenheim und den VfB Stuttgart als Ärmelsponsor begleiten dürfen und wir hier ja unglaublich viele, viele Synergien sehen. Wir das als Marketingplattform ja auch sehen. Und das ist auch für mich als Mitarbeiter interessant und spannend gewesen, weil ich so auch meinen eigenen Bereich noch erweitern konnte. Zusätzlich dazu habe ich ein tolles Team vorgefunden. Ich habe eine halbwegs grüne Wiese gefunden, wo ich schon gesehen habe, dass sich da viel machen lässt und dass da viel Potenzial drinsteckt. Und ja, habe mich einfach dafür entschieden, weil ich mir gedacht habe, das passt tatsächlich. Also die Touchpoints waren extrem positiv. Es hat Spaß gemacht von Anfang an. Ich habe viel Input bekommen, habe viel Transparenz von Anfang an bekommen und wusste, worauf ich mich hier einlasse. Und dadurch, dass wir natürlich auch ein Office in Hamburg haben, war es für mich dann nicht ganz so schwer, die Entscheidung.
Aber trotz allem hat die erstklassige Strahlkraft Baden-Württembergs dann doch auch zu Begeisterung geführt. Wir haben auch von dir gelernt, ein charmanter Touchpoint war wichtig für deine Entscheidung. Hand aufs Herz, weil ich finde den Hinweis von dir total spannend zu sagen, das Unternehmen auch zu googeln, wenn man im Endeffekt drin ist. Wann hast du zuletzt Tab Solar gegoogelt?
Tatsächlich letzte Woche, weil es darum ging zu gucken, ob unsere Google Maps Einträge korrekt sind für quasi jedes Land. Also du bekommst ja bei Google Maps dann immer so kleine Vorschauen. Mittlerweile sind es ja sogar Videos und da habe ich einfach geschaut, sind wir mittlerweile tatsächlich mit allen Büros in den Orten vertreten und werden die dann angezeigt? Was wird angezeigt? Ist das mittlerweile schon? Dementsprechend habe ich es dann gegoogelt und geschaut, okay, wie stehen wir jetzt da? Aber wir haben auch darüber hinaus, würde ich noch sagen, wir setzen auch Alerts. Du kannst Google Alerts setzen, dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn du ein neues Ergebnis hast. Du wirst immer ein Update bekommen, wenn teilweise Good Press, Bad Press vorhanden ist. Und das ist dann ja auch wichtig, darauf zu achten. Und sich selber zu googeln, macht man halt nicht immer automatisch oder jede Woche. Da ist so ein Alert schon sehr hilfreich, wenn zumindest was passiert.
Ich finde es auf jeden Fall einen sehr guten Hinweis, einfach auch, wenn man im Unternehmen ist, weiterhin diese Brille einfach auch ganz aktiv einzunehmen. Jetzt weiß ich, dass du ja auch jemand bist, der Dinge strategisch angeht. Du hast meistens, glaube ich, so einen 100-Tage-Blick. Was hast du dir denn für deine nächsten 100 Tage bei HEP vorgenommen?
Mein 100-Tage-Blick beschränkte sich am Anfang tatsächlich nur auf die ersten 100 Tage. Das ist einfach für mich ein einfaches Medium oder eine einfache Methode. Ich gebe mir einen 100-Tage-Zeitraum am Anfang, da analysiere ich nur. Da fange ich nicht, komme nicht ins Unternehmen und reiße sofort alles ab, ändere sofort alles und benehme mich wie die Axt im Walde, sondern ich schaue erstmal, wie tickt das Unternehmen, wie tickt das Team, wie sind die Prozesse, wie ist die Kultur des Unternehmens, wie sind die Schnittstellen zu anderen Abteilungen, was gibt es für Tools, wie sind die Strategien, die Kampagnen aufgebaut, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht. Und dahingehend sind das so die ersten 100 Tage. Und ab den ersten 100 Tagen versuche ich dann leichter, erst am Anfang natürlich erstmal einfache Anpassungen zu machen, also die Low-Hanging-Fruits zu ernten. Und dann später geht es ans Eingemachte, wo wir dann die richtigen Strategien angehen.
Die richtigen Strategien, auch das etwas Persönliches, was ich über dich weiß. Es gibt ein Buch von Professor und Ex-Unternehmensberater Richard Rummelt, Good Strategy, Bad Strategy, The Difference and Why It Matters. Was du gelesen hast, was dich begeistert hat. Was macht denn eine gute HR-Strategie und dann im Abgleich auch eine gute Marketing-Strategie für dich aus?
Ja, das Buch finde ich tatsächlich ein Knaller. Also das hat mir noch mal ein bisschen mehr mitgegeben. Ich komme sehr aus der Operative, aus der Exekutive, Aktivierung, der digitale Bereich. Und der gesamte Strategiebereich hat mich schon immer begleitet, aber sich jetzt nochmal so ein bisschen in den Strategiebereich reinzubegeben, darüber nochmal viel mehr zu lernen und auch da viel mehr sich weiterzubilden, ist das nur eins von einigen Büchern. Aber das Buch im Detail hat mir die Möglichkeit gegeben, drei Dinge mitzunehmen. Und zwar am Anfang wirklich erstmal drauf zu schauen, was braucht das Unternehmen, was will das Unternehmen, wo will das Unternehmen hin, was sind die Ziele. Wirklich klar greifbar machen für sich und das auch kommunizieren, damit alle im gleichen Boot sitzen und alle halt auch wissen, okay, das Marketing läuft da längs und das sind die Ziele vom Marketing und die sind aber auch aligned mit den Zielen der anderen Abteilung und auch mit dem gesamten Unternehmensziel. Das Zweite ist, dass man diese Themen tatsächlich präzise auf den Punkt bringt. Was heißt das genau, wenn man jetzt mehr Umsatz machen möchte? Was heißt das genau, wenn man mehr Solarparks bauen möchte? Wenn man mehr Solarparks bauen möchte, braucht man erstmal mehr Flächen, die entsprechend vorqualifiziert sind. Da müssen Anschlüsse liegen und so weiter. Die müssen gewisse geografische oder gewissen Ansprüchen genügen. Das übersetzt heißt ja dann, dass ich Leads brauche. Ich brauche Leute, die diese Flächen besitzen. Ich brauche Firmen, die diese Flächen besitzen und muss an diese Firmen herantreten, muss sie gut ansprechen und muss diese potenziellen Leads für mich gewinnen und muss es auch attraktiv für sie machen. Das heißt, um das Unternehmensziel, was ich am Anfang im ersten Schritt identifiziert habe, wie bewege ich das tatsächlich? Und das breche ich runter auf den Lead und schaue, okay, wie ist der Prozess, um diesen Lead überhaupt einzusammeln, um da mal zu schauen, wie sammle ich ein Lead hier in diesem Unternehmen ein? Wie ist der Prozess? Was habe ich für eine Infrastruktur? Was habe ich für Daten? Habe ich schon irgendwie gewisse Prozesse, die mir helfen? Und als drittes ist es dann so, dass ich eine kohärente Strategie formulieren muss, die alle verstehen. Aber dass ich am Anfang schon direkt alle mitnehme und für alles so kleinteilig wie möglich übersetze, dass halt alle wissen, was habe ich für einzelne Maßnahmen? Was sind die einzelnen Maßnahmen, die jeder Mitarbeiter oder jedes Teammitglied umsetzen muss, damit das Ganze funktioniert? Und dann weiß auch jeder, was seine Rolle ist und was seine Wirksamkeit ist. Und so sind diese drei fundamentalen Sachen, beschreibt er ganz gut. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, wenn wir es tatsächlich übersetzen auf HR und Marketing, dann ist es so, dass ich im HR-Bereich schauen würde, wen suchen wir? Was ist, also wirklich, natürlich suchen wir immer im HR-Bereich oder im Recruiting suchen wir immer potenzielle neue Bewerber, potenzielle neue Kandidaten, Profile. Hier würde ich dann darauf gucken, wen suchen wir genau? Und dann schauen, wie kriegen wir diese Person genau an HEP heran? Das würde bedeuten, wo finde ich das einzelne Profil? Wir hatten schon eingangs mal gesagt, Ingenieure, Marketingleute, Entwickler, das sind halt komplett unterschiedliche Leute. Die finde ich halt teilweise vielleicht ja auch bei Twitch, vielleicht ja auch bei Amazon, vielleicht.
Da sind wir bei Mut.
Genau, und dort einfach mal eine entsprechende Sachen auch ausprobieren, das dann analysieren, greifbar machen, um tatsächlich zu überlegen, wie spreche ich sie dann auch an und dann das Ganze übersetzen in wer macht was in dieser ganzen Kette und wie kommen wir dahin, dass wir die Leute für uns begeistern? Eingangs habe ich fürs Marketing habe ich es eingangs schon kurz beschrieben. Für uns ist es unglaublich wichtig, dass wir unsere unterschiedlichen Ziele natürlich mit unterschiedlichen Zielgruppen ausstatten. Es ist nicht ganz einfach, weil wir eine Grätsche haben aus Investments und Flächen, dass wir da auch in den unterschiedlichen Zielen auch unterschiedliche Subzielgruppen haben, dort die Reichweiten zu analysieren, wo finden wir diese Zielgruppe, welche Plattform hat welche Reichweite. Ja, und das im heutigen Zeitalter, es werden halt immer mehr Plattformen, es wird nicht einfacher. Der Trend geht auch Richtung Bewegtbild. Dementsprechend Bewegtbild zu produzieren, ist nochmal eine ganze Ecke komplizierter, beziehungsweise eine ganze Ecke, ich will nicht sagen schwieriger und aufwendiger. Das ist, glaube ich, einfach nur, weil wir aktuell an dem Punkt sind, wo wir uns vom statischen Image hin zu bewegen zum nativen Bewegtbild. Ich glaube, in 5 Jahren wird es so sein, wir gucken zurück und wird halt nur noch Bewegtbild produziert und dann sagt man halt, okay, so schwer war das gar nicht. Aber wenn du heute nicht nativ bei dir in der Abteilung Bewegtbildproduktion drin hast, ist es erstmal eine Aufgabe und du weißt auch gar nicht erstmal, wie du da hinkommst. Das heißt, es ist schon ein großer Upfront-Invest.
Also wer Probleme beim Thema Bewegtbild hat, kann sich natürlich gerne an Make mit Menschen, Marken und Maschinen wenden. Also dazu beraten wir natürlich auch gerne. Ansonsten ist die Zukunft hoffentlich auch Podcast. Und den Podcast haben wir heute ja auch zumindest in Teilen im Bewegtbild festgehalten. Also wer den sehen mag, der findet das zum Beispiel unter anderem auch auf LinkedIn. Dann sieht man uns beide nämlich auch und hört uns nicht nur. Aber ich sage erstmal ganz, ganz vielen Dank, dass du so tolle Impulse mitgegeben hast, die man hören konnte heute.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Dir vielen Dank, Lukas, dem Team vielen Dank und auch vielen, vielen Dank den Hörern, die zugehört haben oder auch die zugeschaut haben. Bin mir sicher, dass wir nochmal Fußballgolf zusammenspielen werden.
Bin ich auch ziemlich sicher.
Und von daher auf jeden Fall bis bald und danke nochmal.
Wir haben viel über Touchpoints gesprochen. Wer sich jetzt auch mit dir, Nis, so offen, glaube ich, kann man sein, einen Touchpoint wünscht, der darf einfach gerne natürlich dich unter anderem über LinkedIn kontaktieren oder gerne auch auf der Plattform, wo du dich findest. Ansonsten gerne auch via Mail an hello@make.com, wenn ihr da übergreifend Fragen habt an Nis oder mich oder auch an Make. Ja, und ansonsten wünsche ich mir im besten Sinne von HEP Solar einen sonnigen Tag. Ich denke, das passt ganz gut. Und vielen Dank für die Impulse, die du gegeben hast und natürlich an euch da draußen fürs Zuhören.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.